Am 16. April 2026 geschah etwas, das jahrelang politisch und rechtlich blockiert wurde. Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit musste nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts die Beschaffungsverträge für die Covid-19-Impfstoffe von Moderna und Novavax erstmals ungeschwärzt offenlegen. Was in diesen Papieren steht, wirft fundamentale Fragen auf. Wurden hier Milliarden an Steuergeldern für Produkte ausgegeben, für die der Hersteller keinerlei Wirksamkeitsgarantie übernahm? Hat der Bundesrat das Parlament umgangen und die Risiken einseitig auf die Schweizer Bevölkerung abgewälzt? Darüber spreche ich heute mit dem Mann, der diese Verträge juristisch seziert hat. Er ist Rechtsanwalt in Zürich und Mitglied des Aktionsbündnisses Freie Schweiz. Guten Tag, Philipp Kruse.
Guten Tag, Herr Milius.
Herr Kruse, beleuchten wir diesen hartnäckigen Widerstand des Bundes zunächst ein bisschen. Der Bundesrat hat die Offenlegung dieser Verträge trotz parlamentarischer Anfragen jahrelang verweigert. Erst das Bundesverwaltungsgericht musste dann das Bundesamt im Februar 2026 dazu zwingen. Warum war dieser juristische Hebel nötig?
Der Hebel war nötig, weil das BAG sich gegen eine Offenlegung gestemmt hat. Eine Offenlegung richtet sich in der Schweiz nach Öffentlichkeitsgesetz. Die Verwaltung ist dem Prinzip nach verpflichtet, die Grundlagen ihrer Handlungen offenzulegen. Es waren zahlreiche Gesuche gestellt worden und die Gegenpartei zur Offenlegung dieser Verträge, das war das BAG und das Bundesamt für Gesundheit, hat verfügt, dass keine weitergehenden Informationen zu den Preisen, zu Lieferkonditionen und zu Gerichtsständen etc. offengelegt werden sollten. Warum das BAG diese Position vertreten hat, hat sich dann im Verlauf dieser Verfahren ergeben. Es wurde behauptet, man könne den Zweck, der mit diesen Verträgen verfolgt wurde, den Schutz der öffentlichen Gesundheit nicht wirksam sicherstellen, also zukünftige Verträge nicht mehr glaubhaft abschließen, wenn man hier solche Verträge plötzlich anfangen würde offenzulegen. Dies und sehr viel weitere Gründe hat aber glücklicherweise das Bundesverwaltungsgericht in den drei Verfahren, die Sie erwähnt haben, mit Urteilen vom 10. Februar eins nach dem anderen beiseite gewischt und das auch sehr klar begründet.
Es war ja sehr vieles rund um diese sogenannten Impfstoffe eine wahre Blackbox. Die Verträge von Pfizer oder AstraZeneca sind nach wie vor in wesentlichen Teilen geschwärzt. Was lässt sich denn nun aus den nun offenen Moderna- und Novavax-Verträgen über die restlichen Dokumente ableiten?
Es ist davon auszugehen, dass sämtliche Verträge demselben Muster entsprechen. Wir haben jetzt also, wie Sie gesagt haben, Verträge mit Moderna und mit Novavax, die sehr tief blicken lassen. Und es ist davon auszugehen, dass auch die noch nicht offengelegten Verträge, also mit Pfizer, mit AstraZeneca, mit Janssen und mit CureVac, dass die im Wesentlichen in den entscheidenden Punkten dieselben Regelungen beinhalten.
Sprechen wir über diese entscheidenden Punkte. Sie haben ja die offengelegten Verträge analysiert, ein Papier dazu verfasst und Sie sprechen dort von einer totalen Asymmetrie der Leistungspflichten und Sie nutzen zwei starke Analogien. Eine Versicherung, bei der man im Voraus auf Leistungen verzichtet oder eine Sicherheitsfirma, die das Haus auch beschädigen darf. In etwa so würden sich diese Verträge präsentieren. Wie extrem ist jetzt diese Haftungsfreistellung für die Hersteller wirklich?
Der entscheidende Zweck dieser Verträge, das ist der Punkt, von dem man ausgehen muss, ist ja der Schutz der öffentlichen Gesundheit gegenüber dem Phänomen Covid-19. Das heißt, unter dem Strich muss für die Gesundheit der Bevölkerung ein Netto-Nutzen resultieren. Und damit landet man zwangsläufig bei der Erwartung, dass die eingekauften Substanzen einen Mindestnutzen in Bezug auf ihre Wirksamkeit haben, aber auch eine Sicherheit aufweisen können, dass man sich also durch diese Substanzen selber nicht schädigt. Und gerade in diesem Punkt gibt es zahlreiche Bestimmungen, die dem Hersteller Moderna jetzt im konkreten Fall eine völlige carte blanche einräumen. Moderna hat sich in diesem Vertrag nicht verpflichtet, irgendwelche Zusagen zur Wirksamkeit, zur Sicherheit zu machen. Und der Bund umgekehrt hat seinerseits sogar verzichtet darauf, irgendwelche Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, im Falle es sich herausstellen sollte, dass die Substanzen wirkungslos und sogar schädlich sein sollten. Das ist schon mal die erste ganz große Asymmetrie. Eine zweite sehr beachtliche Asymmetrie besteht darin, dass der Bund sogar sämtliche finanziellen Konsequenzen übernimmt aus allfälligen Haftungsklagen, Haftungsverfahren, auch Strafverfahren, welche von dritter Seite, von geschädigter Seite gegen Moderna angestrengt werden sollten. Hier haben wir nach oben ein unbegrenztes Schadenersatzrisiko, also ein Freistellungsrisiko für solche Schadenersatz- und Strafrechtsverfahren seitens des Bundes. Das ist höchst ungewöhnlich und eben einer solchen extrem einseitigen Verpflichtung steht eben keine Gegenleistung gegenüber im Sinne von einem gesicherten Schutzwert, einer gesicherten Schutzwirkung und einer Sicherheit.
Das ist ja wirklich ein brisanter Punkt in Ihrer Analyse, dass es keine Verpflichtung gab, ein tatsächlich wirksames oder sicheres Produkt abzuliefern. Unter diesen Umständen würde ich weder einen Mixer noch einen Staubsauger kaufen. Die große Frage ist ja, wie konnte der Bund solche Bedingungen akzeptieren? Hat man darüber Aufschluss?
Ja, die große Prämisse, die diesen Verträgen zugrunde liegt, wir Juristen sprechen von der Vertragsgrundlage, ist darin zu sehen, das taucht an verschiedenen Stellen dieser Verträge immer wieder auf, dass man mit dem Phänomen Covid-19 eine noch nie dagewesene Bedrohung für die öffentliche Gesundheit verbindet. Das wird so in den Raum gestellt, ohne nähere Begründung. Und sinngemäß steht in diesen Verträgen drin, weil diese Bedrohung dermaßen groß ist und dermaßen neuartig, akzeptiert der Bund eben auch die Unsicherheiten, die mit der Beschaffung dieser Impfsubstanzen verbunden ist. Und das Ganze wird dadurch auch besonders brisant, dass man nicht bloß versuchsweise ein kleineres Kontingent bestellt hat, quasi beispielsweise nur für Risikogruppen, sondern man hat von Anfang an sehr große Volumen bestellt. Allein mit den jetzt offengelegten Verträgen hat man rund 31,9 Millionen Portionen Impfstoffe von Moderna und von Novavax bestellt. Damit hätte jeder Bürger der Schweiz 3,5 Mal geimpft werden können. Und während der gesamten Corona-Pandemie hat sich der Bund vertraglich verpflichtet, insgesamt 61 Millionen Impfdosen zu kaufen. Darin eingeschlossen sind dann auch die anderen Hersteller, die ich vorhin erwähnt habe, wie eben Pfizer, Janssen und so weiter. Also das heißt, man hat gleich von Anfang an eine riesige Verpflichtung auf sich genommen. Der Gesamtwert dieser Verpflichtungssumme ist 2 Milliarden Franken. Wie viel man tatsächlich davon ausgegeben hat, das ist nicht sicher geklärt. Das muss noch vom Bundesrat offengelegt werden. Aber die Verpflichtungssumme ist rund 2 Milliarden Franken.
Bleiben wir gleich beim Geld. Wir sprechen ja hier immerhin über Steuergelder, die ausgegeben wurden. Sie haben es gesagt, ein Beschaffungsvolumen von rund 2 Milliarden Franken, was auch für die reiche Schweiz durchaus eine Summe ist. Jetzt kann man das politisch hinterfragen, man kann moralische Fragen stellen, aber man kann natürlich auch einen Blick ins Strafgesetzbuch werfen. War das aus Ihrer Sicht allenfalls ein Fall von ungetreuer Geschäftsbesorgung oder gar Veruntreuung von Steuergeldern?
Die Frage muss man zumindest prüfen. Ich sage nicht, der Bund hat sich hier strafbar gemacht. Aber wir müssen die Frage stellen, ob hier ein Anwendungsbeispiel dieses Straftatbestandes erfüllt ist, nämlich Artikel 138 Absatz 2 Veruntreuung. Veruntreuung kann auch durch Behördenmitglieder begangen werden. Es kann auch begangen werden durch die Verwendung von Steuergeld. Und in diesem konkreten Fall gibt es durchaus einige Anhaltspunkte dafür, dass das Steuergeld der Bürger ohne eine erkennbare Gegenleistung zum Nutzen einer Drittpartei entäußert wurde. Und diese Frage ist nicht nur im strafrechtlichen Zusammenhang brisant und zu prüfen, sondern ganz schlicht auch deshalb, weil das Parlament eine Genehmigungskompetenz hat. Gestützt unter anderem auf die Gesetzgebung, auf Bundesverfassung 167, 126, die Schuldenbremse, muss der Bundesrat zwingend das Parlament konsultieren und eine Zustimmung einholen. Ganz genau ist es Bundesverfassung Artikel 159 Absatz 3 Litera B, wenn er Ausgaben tätigt ab einem Betrag von 20 Millionen Schweizer Franken, einmalige Ausgaben oder wiederkehrende Ausgaben ab 2 Millionen. Und hier haben wir es mit Sicherheit mit einer solchen Ausgabe zu tun, die diesen Betrag deutlich überschreitet. Das Parlament kann natürlich nur dann seinen Willen bilden, ob es einem solchen großen Volumen zustimmen will, wenn das Parlament den Inhalt der Verträge kennt. Und genau hier liegt der Hund begraben. Das Parlament musste diesen Verträgen wie einer Katze im Sack zustimmen, hatte keine Ahnung davon, dass die Hersteller von jeglicher Haftung befreit waren, ja sogar, dass die Hersteller sich nicht einmal zu irgendeiner Form von Wirksamkeit, von Sicherheit verpflichten mussten. Und sie hatten auch keine Ahnung, dass der Bund den Herstellern sogar sämtliche Kosten im Zusammenhang mit Schadenersatz und Strafrechtsverfahren von dritter Seite abnehmen muss. All diese Dinge liegen noch völlig in der Schwebe, müssten längstens überprüft werden. Und die strafrechtliche Frage stellt sich dann erst ganz am Schluss, wenn man also eine solche Überprüfung gründlich vorgenommen hat. Das sind nur zwei Aspekte. Es gibt noch diverse weitere Aspekte, die es hier zu prüfen gilt. Zum Beispiel würde mich als Jurist von vornherein interessieren, sind solche Verträge überhaupt gültig? Kann sich eine Partei überhaupt wirksam verpflichten zu einer so großen Leistung von insgesamt 2 Milliarden Schweizer Franken und gleichzeitig der Gegenpartei es völlig freistellen, ob sie den eigentlichen Zweck des Vertrages, nämlich den Gesundheitsschutz der Bevölkerung, erfüllen will oder nicht erfüllen will? Das ist ein großes Unding. Im privaten Umfeld unter Wirtschaftspersonen würde man diese Thematik diskutieren unter Artikel 27 Absatz 2 ZGB in Verbindung mit Artikel 20 OR, also einem möglicherweise sittenwidrigen Vertrag. Auch hier sage ich, das ist kein Urteil, was ich hier sage, aber man muss zumindest diese Rechtswertungen, die unserer Rechtsordnung zugrunde liegen und einbeschrieben sind, die muss man hier zur Anwendung bringen. Es steht natürlich letztlich die Frage im Raum, ob der Bund von Anfang an einen Non-Valeur beschafft hat, also einen Nichtwert, etwas, was man von Anfang an gar nicht wirtschaftlich mit einem positiven Nutzen hätte bewerten können.
Sie haben ja bereits erwähnt, die Grundlage für diese für den Normalbürger doch seltsam anmutenden Verträge war dieser Notstand, mit dem argumentiert wurde, dass es einfach nicht anders geht, weil sich das Land in einer Krise befinde. Sie argumentieren aber, dass spätestens ab Sommer 2020 Daten vorlagen, die gezeigt haben, dass die Risiken massiv übertrieben wurden. Wurde hier also gewissermaßen mit einer fingierten Prämisse gearbeitet?
Ja, das muss ich so sagen, aufgrund der Zahlen, die der Öffentlichkeit vorlagen. Warum kann ich das so klar sagen und wir alle auch so einfach überprüfen? Die Vertragsgrundlage war nicht gemeint im Sinne von, wir haben etwas mehr Todesfälle, etwas mehr Betroffene in den Spitälern. Nein, die Vertragsgrundlage war ganz klar darauf ausgerichtet, eine Bedrohung von noch nie dagewesenem Ausmaß für die Gesundheit der Bevölkerung abzuwehren. Das heißt, man muss vom Bundesrat erwarten, dass er Zahlen vorlegt, klare Kenngrößen, die im historischen Vergleich einmalig sind. Und dementsprechend müssen wir in absoluten Zahlen beispielsweise müssten wir erkennen, dass die Bevölkerung bis 65 noch nie in einem so hohen Maße im Jahr 2020 starb und auch in den Spitälern lag. Beides kann man nicht sehen. Weder in den Spitälern, in absoluten Zahlen, kann man irgendein Maximum erkennen, und zwar in keiner Altersgruppe, noch in Bezug auf die absoluten Zahlen, Todes- und Sterbezahlen insgesamt, lässt sich irgendwo bei der Bevölkerung bis 65 etwas Besonderes ablesen, geschweige denn eine Einmaligkeit im historischen Vergleich. Und auch in Bezug auf die älteren Personen ab 65, wenn man dort von der strikten Betrachtung absoluter Zahlen absieht, und auch hier haben wir nur zwei Spitzen gehabt, die sehr kurz waren, nämlich in der ersten Welle März 2020 und dann gegen Ende 2020 ein zweites Mal, man muss ja immer zum Vergleich auch die Relation in Bezug auf Todesfälle, in Bezug auf 1.000 oder auf 100.000 Personen berücksichtigen. Nur so kann man ja im historischen Vergleich das Ganze einordnen. Und sobald man diese Sterberaten, so nennt man diese Kenngröße, anwendet, dann sieht man, dass die Sterberate im 2020 zwar nach oben gegangen ist, aber nicht über den Wert von 2015 hinaus. Und im Großen und Ganzen, das Ganze hört sich jetzt sehr technisch an, gelangt ein staatsrechtliches Grundprinzip zur Anwendung, das Verhältnismäßigkeitsprinzip, nämlich je stärker man eingreift, je stärker man abweicht von staatsrechtlichen Grundprinzipien, desto sorgfältiger muss man die Grundlagen für diese Abweichung prüfen und auch am Ende beweisen. Der Staat ist hier in der Beweispflicht. Und diese Sorgfalt hat man nicht angewendet. Man hat es dabei bewenden lassen, ausschließlich mit einer Messgröße zu arbeiten, mit dem PCR-Test, welcher für die Feststellung, für die Diagnose einer Krankheit überhaupt nicht geeignet ist. Das hat sogar das Bundesgericht in einem vielbeachteten Entscheid genauso festgehalten.
In Ihrer Analyse steckt noch ein Detail mit großer Sprengkraft. Sie erwähnen den Prozess 2, eine Änderung des Produktionsprozesses nach der offiziellen Zulassung. Was bedeutet das konkret für die Sicherheit der verimpften Produkte?
Diese Thematik ist relevant im Zusammenhang mit einem Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben. Es ist nämlich immerhin eine Verpflichtung in diesen Verträgen enthalten. Das muss man dem Bundesrat und den beteiligten Parteien zugutehalten, nämlich die Verpflichtung der Einhaltung von den guten Produktionsstandards, von den Good Manufacturing Practice und den übrigen Standards, die in der Industrie anwendbar sind. Und wenn man nun nach der formellen Zulassung eines bestimmten Produktes mit einem anderen Produkt kommt, welches auf einem anderen Herstellungsprozess basiert, dann besagen diese Praxisregeln in Bezug auf die gute Praxis, dass der Hersteller darlegen muss, dass das zweite Produkt in Bezug auf die Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit vergleichbar ist. Und diese Auflage der Vergleichbarkeit hat Swissmedic den Herstellern Moderna und Pfizer auch tatsächlich gemacht. Beide Hersteller haben nach formeller Zulassung ihres eigentlichen ersten Produktes, nämlich ein zweites Produkt eingebracht, basierend auf einem anderen Herstellungsverfahren. Und bei beiden Zulassungen befindet sich die Auflage, eine Studie zum Nachweis der Vergleichbarkeit dieser genannten drei Punkte vorzulegen. Und jetzt hängt natürlich alles davon ab, ob eine solche Studie zur Vergleichbarkeit in der Zwischenzeit vorgelegt wurde. Und zwar hätte man das bis zum 31.12.2022 machen müssen. Nach unseren Nachforschungen, und damit meine ich auch letztlich, sind sehr viele Bürgerrechtsorganisationen und Privatpersonen in diese Thematik involviert. Bis heute liegt meines Wissens niemandem eine offizielle Studie vor von Swissmedic oder EMA oder der amerikanischen Zulassungsorganisation FDA, welche eben diese notwendige Vergleichbarkeitsstudie zeigen würde. Und damit fehlt die regulatorische Voraussetzung für die Verimpfung dieser Substanz, für welche der Bund eine äußerst große, auch teure und in mehrerer Hinsicht fragwürdige Kampagne losgetreten hat.
Nun ist die Milch verschüttet, aber die Frage ist, wie das Ganze jetzt politisch und juristisch aufgearbeitet wird. SVP-Nationalrat Remi Wiessmann fordert nun strengere Haftungsregeln für Bundeskader. Wer muss denn jetzt aktiv werden? Welches Aufsichtsorgan beispielsweise ist jetzt gefragt?
Ich denke mal, anknüpfen kann man sicher bei den Finanzen. Wir haben es mit einem Geschäft zu tun, welches aus einer Summe von Verträgen besteht. Diese Verträge sind alle auf derselben Prämisse aufgebaut und sie weisen allesamt die gleiche Asymmetrie auf. Deshalb muss man die darin verankerten Verpflichtungsgeschäfte Ausgabebeträge zusammenrechnen und in der Summe kommt man auf einen Betrag von 2 Milliarden. 2 Milliarden ist eine große Hausnummer. Ich spreche natürlich von 2 Milliarden Schweizer Franken. Wenn man bedenkt, dass das Institut der Schuldenbremse oder Ausgabenbremse bereits bei 20 Millionen einsetzt. Wir haben diverse Gremien in der Schweiz, die zuständig sind, solche Rechtsgeschäfte zu überprüfen. Wir haben die Eidgenössische Finanzkommission, wir haben die Eidgenössische Finanzkontrolle, die jährlich regelmäßig Prüfungen durchführt. Für staatsrechtliche Fragen haben wir die Staatsrechtskommission. Und dann gibt es natürlich auch noch die GPK, die Geschäftsprüfungskommission. Und am Ende hat man natürlich auch immer noch das mögliche Instrument der Parlamentarischen Untersuchungskommission. Ich denke, hier geht es vor allem darum, in erster Linie einmal den Prozess in Gang zu bringen. Es sollte mal in erster Linie verstanden werden, welcher Inhalt steckt in diesen Verträgen, welche Auswirkungen hatten diese Verträge, waren diese Verträge geeignet, den Schutz der Gesundheit der Schweizer Bevölkerung überhaupt zu verbessern, die Schweizer Bevölkerung wirksam vor Covid-19 zu schützen, und gab es allenfalls Hinweise darauf, dass wesentliche Sorgfaltspflichten seitens Bundesrat verletzt wurden. Am ehesten sind dafür geeignet die Instrumente der Eidgenössischen Finanzkommission und der Finanzkontrolle. Die sind es gewohnt, Investitionen und Ausgaben in Bezug auf ihre Werthaltigkeit zu prüfen. Wir haben diesbezüglich eine starke, klare Praxis der Eidgenössischen Finanzkontrolle und der Eidgenössischen Finanzverwaltung. Und in einem zweiten Schritt müsste man dann sicher dieses Thema grundlegender anpacken, ausgehend von Beispielen in der jüngeren Geschichte. Es gibt zum Beispiel das Beschaffungsprojekt Insieme, bei dem es um Software, um ein IT-Projekt ging und welches ein Volumen hatte von nicht mehr als rund 150, 170 Millionen Schweizer Franken. Hier hat man eine kombinierte Kommission eingesetzt aus verschiedenen Fachgremien und ich denke, es wäre durchaus sachgerecht, wenn man auch für die Zwecke der Impfstoffverträge und im weiteren Sinne einer eigentlichen Aufarbeitung eine Kommission zusammensetzt, die sich aus mehreren fachkompetenten Kommissionen, einer Art Sonderkommission, wenn nicht sogar eine PUC, bilden würde.
Ihre letzte Forderung in Ihrer Analyse ist ein Moratorium für Covid-19-Impfstoffe. Was müsste aus Ihrer Sicht darüber hinaus passieren, damit das Vertrauen in die staatliche Gesundheitsvorsorge wiederhergestellt werden kann?
Ich denke, der Bürger hat vor allem ein Interesse daran, dass der Staat die Probleme, mit denen er konfrontiert ist, richtig erkennt und nicht aufbläst über die Realität hinaus. Das heißt, wir müssten zunächst einmal im Bundesamt für Gesundheit einen Prozess etablieren und ich denke, das wäre auch zwangsläufig nur möglich mit einem neuen Personal, welcher es sicherstellt, dass in Zukunft ähnliche Phänomene, die im ersten Moment bedrohlich erscheinen, im Verlaufe der Zeit korrekt eingestuft werden. Und dass man sich, so wie das in der Industrie üblich ist, auch im Militär üblich ist, dass man sich im Verlaufe der Zeit mit maximaler Sorgfalt darum bemüht, die Bedrohungsanalyse zu verbessern, zu optimieren und transparent der Bevölkerung zu kommunizieren. Zweitens, aus meiner Sicht ganz wichtig, man muss sicherstellen, dass die Zulassungsbehörde, also diejenige Behörde, die die Sicherheit der Heilmittel von Gesetzes wegen garantieren muss, dass diese Behörde tatsächlich ihren Auftrag tut, dass sie im Interesse des Gesundheitsschutzes agiert und dass sie die Risiken, die sich aus den Heilmitteln ergeben, tatsächlich erkennt, risikogerecht kommuniziert und eben auch erfasst. All diese Bereiche sind im Zusammenhang mit der Zulassung der neuen mRNA-Technologie exemplarisch falsch gelaufen. Man hat die Risiken, von denen man wusste, dass sie existieren, unter den Teppich gekehrt. Man hat zahlreiche regulatorische Sicherheitsstandards verletzt. Man hat die Tatsache des experimentellen Charakters dieser Präparate der Öffentlichkeit nicht kommuniziert. Und zu allem Übel darüber hinaus hat man die mit diesen Substanzen verbundenen Nebenwirkungen auch nicht konsequent erfasst. Es war ein Blindflug von A bis Z. Und dieser Missstand, der in der Aufsichtsbehörde Swissmedic begründet liegt, der müsste ganz gründlich aufgeräumt werden. Auch hier sehe ich strukturellen Anpassungsbedarf, personellen, politischen Anpassungsbedarf, einen gründlichen Korrekturbedarf, der sicher über mehrere Legislaturperioden, über mehrere Jahre hinweg andauern dürfte.
Die Impfstoffbeschaffung in der Schweiz und was sie nun auslöst, im Gespräch war der Rechtsanwalt Philipp Kruse. Besten Dank, Herr Kruse.
Danke Ihnen, Herr Milius.